Hi, hier ist nochmal kurz Laura. Bevor wir mit dem Fall anfangen, möchte ich eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Dieser Fall enthält besonders gewaltsame Nacherzählungen und besonders Frauen gegenüber. Also passt auf euch auf, wenn ihr das hört. Und ich wünsche euch trotzdem super viel, in Anführungszeichen, Spaß mit der Folge und hoffe, dass ihr euch gefällt.
Don't kill and talk. So ticken Mörder. Mit Laura und Ron. Hallöchen.
Hallöchen.
Was gibt's Neues? Also, das ist immer die Frage bei uns, was gibt's Neues?
Und wir beschweren uns jede Folge darüber, dass wir das sagen, aber
Wisst ihr
eigentlich.
was? Wir fangen jetzt ganz neu an. Und zwar, haltet euch fest. Seid ihr alle angeschnallt? Willkommen zurück bei Don't Kill and Talk zur
Hä?
11. Folge.
Und jetzt?
Ja, das ist jetzt ein neuer Einstieg.
Wie geht's euch?
What's up? Yeah. Okay,
Das
also.
macht's nicht besser, Ron.
Ja, ich weiß, ich höre mich halt einfach nicht cool an. Aber erzähl, du hattest letzte Woche Klausurphase.
Auf.
Live-Ticker, zum Live-Ticker ist es doch nicht gekommen. Aber apropos Klausuren, da gibt es ja auch so das englische Fach. Und ich habe mir gestern.
Closer.
Ich habe mir gestern, apropos Klausel, erstens habe ich mir gestern unsere Folgen nochmal durchgehört.
Ach du Scheiße, mein Beileid.
Und jetzt habe ich die ganze Zeit im Kopf, ja, ich saß da mit meiner Mutter dort und dann habe ich gesagt, Ron heißt eigentlich gar nicht Ron. Wie heißt denn Ron? Ja,
Dazu gibt es übrigens ein Update.
was für ein Update, jetzt bin ich gespannt.
Ich habe danach, habe ich gedacht, okay, jetzt weird, jetzt musst du Ron wieder, also mit der russischen Schreibweise wieder auf die deutsche, weil es ein bisschen weird war. Immer wenn ich dich dann gelesen habe, war das Pon. Und dann habe ich dich zurück nach Ron eingespeichert, dachte ich. Ich habe dich die Tage angeschrieben. Weißt du, wie ich dich jetzt einfach eingespeichert habe? Eine Mischung aus Ron und Pon. Du weißt jetzt, Roh.
Okay,
Ron ist jetzt
ja.
Roh.
Danke schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Bus kommt, ich muss leider gehen. Nein, Spaß.
Und das war's mit dem Podcast. Wir hoffen, er hat euch gefallen.
Für immer und ewig.
Wir hören jetzt auf.
Laura und ich reden jetzt einfach nicht mehr. Nein, okay, das wäre zu schade. Okay, nee, wir vergessen unsere düsteren Gedanken und kommen zum zweiten Ding. Englisch, Klausur. Ja, weißt du noch? Asylum! Und dann musste ich halt daran denken, wie wir beide im Berufskolleg waren. Ich weiß nur nicht, in welchem Lehrjahr, erstes oder zweites. Und dann hieß es, ja, American Horror Story, ich kann die ganze Zeit richtig gut davon einschlafen und bla bla bla,
Ja!
bla bla bla. Und ey, hast du schon die Staffel hier Asylum gesehen? Was? Ja, Asylum, halt die Staffel da.
Lass mich in Ruhe.
Lara, das heißt Asylum. Nein, das heißt
Nein, ich weiß sogar noch, als wir darüber gesprochen haben, sind wir bei mir hier spazieren gegangen.
Ach stimmt, das war hier. War das nicht in der... Okay.
Nee, das war hier. Und dann sind wir voll den steilen Berg bei uns runtergegangen. Und dann sind wir an so einem Altenheim vorbeigegangen. Und dann war ich irgendwie zu Ron. Irgendwie sind wir auch auf American Horror Story gekommen. Und dann war ich so, Ron, weißt du, was das mal war? Ein Asal? Nee. Also,
Ein Asylum.
jetzt kann ich das englische Wort, jetzt will ich es auch nicht mehr falsch aussprechen. Und dann war Ron so, Laura, was willst du eigentlich? Ich so, ja, Asylum. Wie American Horror Story Staffel 2. Laura, Asylum. Und das Ding ist, jetzt weißt du, jetzt weiß ich, dass es richtig ist und jetzt will ich es auch nicht mehr falsch sagen. Also, weißt du, Fehler werden gemacht, Ron. Hör auf, mich auf meine Fehler
Ich
anzusprechen.
sag ja auch nichts
Sonst
dagegen.
kommst du ins Asylum.
Nobody is
Asylumanistik. Keine Ahnung, was das ist.
nobody is was sagt man?
Perfect.
Ach so, ich wollte jetzt flawless sagen, aber okay.
Flawless Ron packt mit seinen Englischkenntnissen
I'm
aus.
sorry, ich war so lange in Amerika und habe diese Austausch gemacht, diese Austauschjahr. Jahr.
Weißt du, was mir gerade für eine Geschichte in den Kopf kommt? Weil ich werde heute unser Fall.
Jetzt sag nicht, das hat irgendwas mit dem Austauschschüler zu tun.
Nein, 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 nein.
Dann kann ich nicht mehr. Und
Nein.
dann lache ich die ganze Folge über.
Dieser Fall hat, oder es kommen sehr, sehr viel amerikanische Worte vor. American English.
Ja.
Und ich muss mich daran erinnern, als wir wie heißt das nochmal, Homeschooling hatten, haben wir eine Englischklausur geschrieben bei unserer Englischlehrerin. Und wir mussten irgendeine Analyse schreiben. Und da war auf so eine Cartoon-Analyse und da war ein Schornstein. Und ich war so, okay, fuck, du weißt eigentlich, was das heißt. Aber ich Jenny. Weiß. Ja, und ich, aber mir ist das Wort nicht eingefallen. Und da habe ich heimlich gegoogelt und habe so Chimney hingeschrieben, habe so in Klammern Schornstein Fragezeichen. Und dann haben wir die zurückgekriegt und unsere Lehrerin hat mir da drunter geschrieben, irgendwie sehr gute Wortwahl, haben sie gut gemacht oder so. Ich
war so. Apropos, also wieso ich gerade Hello Fellas gesagt habe und dann gelacht habe. Unsere Englischlehrerin war natürlich total fasziniert von Großbritannien und kam immer wieder aufs Neue, egal ob Corona-Pandemie, Sommer, Winter oder was auch immer für einen Scheiß, kam die in den Klassenraum und hat immer denselben Spruch gebracht. Hello, Fellas! Vor allen Dingen mit so einem hart deutschen Akzent, aber dann sagt sie die ganze Zeit, ja, ich habe ja so lange in England gewohnt und oh mein...
Die hat in England gewohnt?
Ja, mein British English ist so perfect und ja, also... Ja, aber hello fellas and today we speak about the book that we read and
die Frau
we schreib Klausur.
Die Frau war Fiebertraum. Weißt du, woran die mich erinnert? Es gibt eine Schauspielerin, ich weiß nicht, wie die mit Vornamen heißt. Bonham Carter. Carter? Ich weiß
Wer?
Nicht.
Wer was?
Never mind. Bohne. Aber nein, nicht Bohne, aber es gibt eine Schauspielerin, die hat sich genauso gekleidet wie sie. Weil die war auch immer, hatte dann so immer, diese Frau hatte immer Stiefel an, egal bei welchem Wetter, dann eine Strumpfhose, dann Rock, dann noch ein T-Shirt, ein Langarm, eine Strickjacke und einen Schal. Diese Frau...
Das war unnormal. Ich glaube, die hat einfach überhaupt keine Wärme gespürt. Der war immer kalt, immer.
Ja, aber sie hat trotzdem während Corona, auch als keiner im Raum war, mit Homeschooling, mit Fenster aufgesessen und zwei Masken gefühlt übereinander. Über die könntest du auch einen True-Crime-Fall drehen. Es wird mich nicht wundern.
Apropos True-Crime. Bei der 10. Folge hatten wir ja über den Tengelmann-Erben
gesprochen.
Boah, Herr
Sitzer, Sie machen Überleitung, hör mal. Boah, ich bin richtig stolz hier. Der Herr sitzt hier in seinem Florian-Würz-Deutschland-Trikot.
Ja, hör mal. Wie steht's hier? Weiß ich nicht. 1-0 oder was das war?
Weiß ich nicht.
Deutschland spielt doch gegen Ungarn, oder?
Ja.
Da war doch irgendwie sowas, ne?
Ja. Warte, du guckst, wie viele steht und... Nee, ich gucke, wie viele steht und du erzählst vom neuen Fall.
Auf jeden Fall.
Ah, nee, never mind, 1-0. Ich war schneller. Für Deutschland.
Okay, also nach meinem kleinen, kurzen Gedächtnisaussetzer, nach meiner kleinen, kurzen Gedächtnisunterbrechung, gibt's ein Update zur 10. Folge zum Das Verschwinden am kleinen Matterhorn. Und zwar, dort haben wir ja vom Tengelmann-Erben von Eri van Haup erzählt. Und zwar, es gibt zu dem Fall neue Erkenntnisse. Jetzt enthüllen geheime Telefondaten neue Details zum Verschwinden des Tengelmann-Erben, wie Focus Online berichtet. Einblicke in Geheimpapiere, die nach eigenen Angaben ein Rechercheteam von RTL Focus Online gewährt, sollen demnach eine erhöhte Telefonaktivität zwischen Haup und seiner angeblichen russischen Geliebten Veronika E. zeigen, je näher sein Verschwinden in Zermatt rückte. Demnach soll Haup am Tag seines Verschwindens mit zunehmender Häufigkeit mit ihr telefoniert haben. Am Abend zuvor dauerte das Telefonat nach St. Petersburg sogar eine Stunde. Nach Informationen der Tengelmann-Ermittler habe Veronika E. für den russischen Geheimdienst FSB gearbeitet. Diese soll nach Informationen der Ermittler auch im Hotel in Zermatt eingecheckt haben. Bedeutet, die Spuren führen nach Russland.
Ron, ist er Verwandter von dir, oder?
Oh, I don't know.
Oh, I don't know.
Aber ich weiß nicht, also ich finde natürlich die ganzen Fälle, die wir vorher hatten, echt gruselig. Also wenn wir die besonders im Winter aufnehmen und ich dann noch zu meinem Auto hier bei dir gehe, wo es dann dunkel im Hof ist, dann scheiße ich mir gefühlt immer in die Hose. Aber bei so Verschwinden... vermissten Fällen, keine Ahnung, das ist ja nicht so angenehm. Weil ich gehe ja gerne spazieren und wenn ich dann abends spazieren gehe, habe ich halt einfach ein bisschen Schiss, dass ich dann nicht mehr zurückkomme. Apropos ein bisschen Angst, seitdem wir den True Crime Podcast machen, gucke ich ja auch so ein bisschen mehr True Crime. Mhm. Ne? Ich habe auf die Hunde meiner Schwester aufgepasst. Die war mit ihrem Freund im Urlaub. Ich liege da im Bett, versuche einzuschlafen. Wir haben 3 Uhr nachts, ich schlafe und träume.
Ron hat Angst.
Überm Bett an der Decke ist eine riesengroße Gestalt festgeklebt. Überall. Der ganze Körper ist einfach zugeklebt mit so schwarzem Panzertape. Der reißt sich die Augen auf, reißt die Hände los von dem Kleber, nimmt dann 2 Messer und sticht mir zuerst das linke und dann das rechte Auge aus. Danach schlitzt er mir die Kehle durch und dann verschwindet er durchs Fenster.
Aber wie konntest du sehen, dass er durchs Fenster flieht? Du hast doch keine Augen mehr.
Ja, aber das habe ich geträumt. Ich weiß nicht, wie ich das...
Weißt du, was witzig ist? Du sagst, dass es seit diesem True Crime Podcast so bei dir gruseliger geworden ist. Weißt du, wenn Timo und ich zusammen schlafen gehen, weißt du, was ich gucke, während ich einschlafe?
American Horror Story?
Nein, das habe ich mit Timo geguckt, das fand er zu verstörend. Wir haben sogar Asylum geguckt.
Das fand er zu verstörend?
Ja, ein bisschen abgefuckte schon. Ja. Weißt du, was ich zum Einschlafen gucke? True Crime Fälle. Timo ist mittlerweile auch voll in dieser Bubble drin. Und immer wenn wir pennen gehen, ist er so, okay, gucken wir noch eine Folge. Und der guckt dann auch so bis 3 Uhr nachts und ich gucke so die ersten 5 Minuten, penne ein und habe eigentlich voll vergessen, worum es geht. Ich könnte über so viele Fälle vortragen, aber ich erinnere mich einfach nicht mehr, weil ich dann einschlafe. Als Beruhigung ist das.
Ich habe das jetzt auch mal probiert, dann irgendeinen True Crime Podcast anzuschalten. Es hat mit Don't Kill and Talk natürlich angefangen, also falls ihr das nicht kennt.
Hört mal rein, ist gut, vertraut.
Ja. Bruder, vertrau.
Ja.
Und zwar, ich habe dann so einen True Crime Podcast gehört, bin eingeschlafen, bin dann um 4 ungefähr wach geworden, weil ich auf Toilette musste. Und das war dann halt so ein wirklich typischer True Crime Moment. Weißt du, ich stehe auf und ich weiß nicht mehr, was das war, aber dann war irgendwie sowas. Und dann stand er auf, nahm das Messer in die Hand und hat ihm die Kehle durchgeschlitzt. Er schrie und bla bla, das Blut an der Wand, links und rechts und das und dies. Und ich dachte mir so, Alter, ich will doch einfach nur pissen gehen. Aber genug von meinen privaten Geschichten.
Keine Sorge, Ron, für heute Abend habe ich die nächste Story für dich.
Genau, und deswegen sind wir ja eigentlich hier. Wir stellen mal unser Gelaber ein und fangen an mit der 11. Folge. Bist du bereit?
Ich bin total bereit.
Sicher? Deine Augen sagen was anderes.
I'm absolutely ready.
Okay, also von denglischen Begriffen zu amerikanischen Geschichten über zum Podcast-Fall zur 11. Folge. Und ihr hört Don't Kill and Talk, so ticken Mörder mit Laura und Ron.
Also Ron, ich habe mir eine Einleitung für diesen Fall überlegt, aber ich habe mir nicht überlegt, wie ich ihn anfange. Ich fasse das so zusammen, wir kennen uns jetzt schon relativ lange und ich weiß, dass du einen ganz anderen Musikgeschmack hast als ich. Warum kneifst du so die Augen zusammen?
Okay.
Trotzdem würde ich dich gerne fragen, ob du schon mal was von Marilyn Manson gehört hast.
Natürlich habe ich was von Marilyn Manson gehört. Also ich feiere den Typ jetzt nicht so sehr. Es gibt so ein paar Lieder wie Running Out of the Edge of the World. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Das feiere ich, aber ja, der ist halt schon ein bisschen pervers.
Ich liebe seine Musik. Und natürlich feiere ich auch nicht alles, was er macht und sowas.
Der ist halt umstritten, ne? Also.
Er ist total umstritten, aber ich finde seine Musik wirklich, wirklich cool. Und deswegen wollte ich dich fragen, ob du weißt, aus welchen 2 Menschen sein Name zusammengesetzt ist. Er ist ja natürlich bürgerlich, nicht Marilyn Manson. Möchtest du raten, oder?
Ja. Marilyn, wie hieß sie nochmal, die Blonde?
Monroe.
Da? Ja, Marilyn Monroe.
Mhm.
Und Charlie Manson oder Charlie?
Charles Manson.
Charles,
genau.
Manson, ja.
Er hat also quasi einmal den Vornamen einer Schönheit. Ron, ich applaudiere für dich.
Danke schön. Können wir mal kurz appreciaten, dass ich zum ersten Mal irgendwas von dir erraten habe, obwohl wir immer sagen, wie grottenschlecht ich darin bin.
Ich bin sehr, sehr stolz auf dich.
Dankeschön.
Marilyn Manson hat also quasi einmal den Vornamen genommen und hat damit eine Schönheit beschrieben, also Marilyn Monroe, und hat Manson genommen wegen Charles Manson, um etwas Böses darzustellen. Jetzt stelle ich dir eine weitere Frage, die du vielleicht sogar lösen könntest.
Okay.
Kannst du dir vorstellen, um welchen dieser zwei Menschen, Marilyn Monroe oder Charles Manson, es heute geht? In einem True-Crime-Fall?
Naja, Marilyn Monroe hat ja jetzt meines Wissens nach irgendwie nichts Schlimmes angestellt. Deswegen würde ich eher sagen, es geht heute um Charles Manson.
Richtig, 100 Punkte, Ron.
Einer der bekanntesten Serienmörder oder Mörder.
Einer der bekanntesten Mörder. Ich erzähle dir heute seine Geschichte über seine Jugend oder angefangen mit seiner Kindheit, mit seiner Jugend bis hin zu seinen unzähligen Haftantritten oder Haftstrafen bis hin zu seinem Tod.
Seine Interviews waren ja total bekannt, seine Fernsehauftritte.
Nennt man es komplett bekannt. Also
ja.
Ich habe ganz lange gedacht, dass Charles Manson Sänger ist. Warum? Fragt mich nicht. Also er hat mit Musik zum Teil zu tun gehabt, dazu kommen wir gleich. Aber ihr werdet ihn auch unter anderen Dingen kennen und dazu kommen wir jetzt. Charles Miles Manson wurde am 12. November 1934 in Cincinnati, Ohio geboren. Seine Mutter Kathleen Maddox war zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt. Manson ist als uneheliches Kind geboren worden, was zu diesem Zeitpunkt einfach nicht so gern gesehen war. Wir haben wohl die Sprachfehler gerade drin. Aber sie heiratete kurz danach den Arbeiter William Manson. Das ist also der Name, den Charles dann angenommen hat, genauso wie seine Mutter. Laut Charles' eigenen Aussagen lernt er seinen Vater nie kennen. Laut Gerüchten soll es aber der Colonel Scott gewesen sein. Darauf gehe ich jetzt aber nicht näher ein, weil das einfach für den Verlauf der Geschichte nicht wichtig war. Als Charles 5 Jahre alt ist, überfiel seine Mutter mit ihrem Bruder eine Tankstelle, was später als bewaffneter Raubüberfall zählte.
Mit 5 Jahren hat er eine Tankstelle
überfallen? Als er 5 Jahre alt war, hat seine Mutter mit ihrem Bruder
eine Tankstelle. Ich war kurz schockiert, ich dachte schon, oh.
Bei dem, was kommt, sage ich dir ehrlich, es hätte mich nicht gewundert, wenn er mit dabei gewesen wäre. So viel sage ich.
Okay.
Daraufhin muss die Mutter und sein Onkel eine 5-jährige Haftstrafe antreten. Während der Haft lebt Manson bei seiner Tante und einem Onkel in West Virginia. 1942 wurde seine Mutter frühzeitig entlassen, also kehrte Manson wieder zurück zu ihr. Über seine Kindheit erzählt er ab dem Punkt, dass er mit seiner Mutter oft in heruntergekommenen Hotels gelebt hat, sehr, sehr viel Alkohol im Spiel war und auch wirklich wechselnde Männer. Das heißt, von dem Mann von Kathleen ist nicht mehr großartig was beschrieben. 1947 kommt er auf die Gibault School for Boys. Das ist eine gerichtliche Anordnung und es ist ein Erziehungsheim für schwerbare Jungs in Indiana. Der damals 13-Jährige hat Schwierigkeiten mit sich anzupassen und er weigert sich so ein bisschen, Dinge zu lernen oder irgendwo mitzumachen. Er ist sehr launenhaft und leidet schon mit 13 Jahren so ein bisschen unter Verfolgungswahn. Dort blieb er 10 Monate, floh aber zurück zu seiner Mutter, die ihn allerdings nicht wollte. Und einmal kurz zu erklären, er hat von diesem Heim zu seiner Mutter 3 Tage Fußweg gebraucht, um dann anzukommen, und seine Mutter hat gesagt, okay, ich will dich nicht, ich habe mit dir nichts in meinem Leben zu tun. Kurz danach wird er bei einem Einbruch erwischt und man bringt ihn in die Jugendhilfe Town Boys, was in Omaha, Nebraska liegt. Dort freundet Manson sich mit einem anderen Jungen an und die beiden flüchten nach Peoria, Illinois. Dort lebt nämlich ein Onkel von dem verbündeten Jungen. Auf dem Weg dahin begehen sie 2 bewaffnete Raubüberfälle. In Peoria begehen sie weitere Einbrüche und Diebstähle, zu dem der Onkel sie so ein bisschen anstiftet.
Und hier ist Charles wie alt?
13.
Mit 13 schon 2 Raubüberfälle?
Ja.
Ah ja, okay. Das ist ja so normal. Okay.
Bei einem der Einbrüche wird Manson erwischt und kommt in die Jugendstrafanstalt nach Plainfield, Indiana. Dort war er 3 Jahre. Möchtest du mal raten, wie oft er in den 3 Jahren geflohen ist?
Alle guten Dinge sind drei. Einmal jährlich?
18 Mal.
Was? Der war da 3 Jahre.
Ja.
Und ist 18 Mal geflohen.
Ja. Im Februar 1951 verschwindet der mittlerweile 16-jährige Manson mit 2 weiteren Insassen. Die drei klauen ein Auto und ihr Ziel ist es, nach Kalifornien zu gelangen. Unterwegs begehen sie weitere Überfälle, diesmal ungefähr 20. In Utah kamen sie in eine zufällige Polizeikontrolle und wurden verhaftet. Um kurz zu verstehen, wie weit es von Indiana nach Utah ist, das sind ungefähr 23 Stunden mit dem Auto. Also in 23 Stunden, natürlich sind die nicht am Stück gefahren, aber circa 20 Überfälle.
Bedeutet, du musst ja 20, du hast 20 Mal einen Adrenalinkick. Du musst 20 Mal anhalten und wieder losfahren. Du musst 20 Mal, eigentlich sind das ja dann 40 Mal, weil du musst 40 Mal rein und rauslaufen und 20 Mal musst du brüllen.
Ja.
Das ist ein Überfall oder was auch immer.
Er verstieß gegen den Dyer Act, was das Überqueren mehrerer Bundesstaatsgrenzen mit einem gestohlenen Wagen ist. Deswegen geriet er auch da in den Konflikt mit dem Bundesgesetz. Am 9. März 1951 kam er in die Jugendstrafanstalt nach Washington, D.C. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, natürlich ist er von alleine sehr viel gereist, von Indiana nach Ohio. Ich sage euch, das wird sehr kompliziert mit den ganzen Staatsnamen heute. Ich bitte um Entschuldigung. Aber er ist in so viele Jugendstrafanstalten gekommen, von A nach B nach C nach D. Ich finde es so krass, wie viel dieser jetzt schon 16-jährige Junge erlebt hat.
Das muss man sich halt mal reinziehen. Ich meine, als wir 16 waren, was haben wir da gemacht? Auf jeden Fall nicht so viele Raubüberfälle.
Ich glaube, ich habe mir mit 16 das erste Mal meine Augenbrauen dunkel gefärbt, weil ich da noch schwarze Haare hatte. Mein größtes Problem war, die Farbe wieder aus den Augen rauszubekommen.
Mit 16, was hatte ich mit 16 gesagt? Mit 16 habe ich gesagt, ich werde Schönheitschirurg.
Ja, das hast du in der Ausbildung auch schon mal gesagt.
Apropos Schönheitschirurg, habt ihr schon die zweite Folge gehört?
Oh Mann, ich mache weiter mit dem Fall, bevor Ron noch mehr Überleitung anfängt. Bei einem Intelligenztest wird ein durchschnittlicher IQ von 109 bei ihm ermittelt. Ich habe ein paar Stichpunkte aus der Gefängnisakte mitgebracht. Und zwar wird er dort als aggressiv und asozial bezeichnet. Und aber auch als einen ratlosen Jugendlichen, der wirklich ein wenig förderliches Familienleben hinter sich hat. Im Juni 1951 stellte ein Psychiater ein beträchtliches Ausmaß an Zurückweisungen, mangelnder Stabilität und einem psychischen Trauma fest. Und ich muss sagen, ich will in keinster Weise gut reden, was Manson gemacht hat und was er noch machen wird, aber ich kann mir vorstellen, wenn du seinen ersten Raubüberfall, also er hat ihn ja nicht gemacht, aber er war 5 Jahre alt, als seine Mutter einen Raubüberfall begangen hat, hat sehr, sehr wenig Liebe von zu Hause bekommen, wurde von A nach B geschickt. Ich glaube schon, dass das sehr, 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 sehr viel mit dir macht. Und wenn du es nicht anders gelernt hast, adaptierst du das Verhalten. Manson hat sehr, sehr starke Minderwertigkeitsgefühle, was unter anderem an seiner Körpergröße liegt. Er ist nämlich nur 1,57 groß. Und das hat mich ganz, ganz stark an Fritz Honka erinnert, weil Fritz Honka war ja selber nicht wirklich groß und hatte auch sehr, sehr starke Minderwertigkeitskomplexe. Um die so ein bisschen zu kompensieren, versucht er sich unterschiedliche Verhaltensmuster zuzulegen. Unter anderem versucht er auch so ein bisschen Humor anzueignen, damit er einfach ein bisschen beliebter wird. Überraschung, es funktioniert nicht so 100%, aber ja. Der Psychiater, der sich um ihn kümmert, war nach einer 3-monatigen Behandlung für eine Unterbringung in eine Anstalt mit geringen Sicherheitsvorkehrungen. Was auch am 24. Oktober 1951 geschah. Glaubst du, das war eine gute Idee oder eher nicht?
Ich gebe meine kurz und knackige Antwort. Nein, es war eine saublöde Idee.
100 Punkte, Ron. Heute sahnst du richtig gut ab.
I'm on fire.
Denn nur wenige Monate später, im Januar 1952, bedroht Manson einen jugendlichen Mithäftling mit einer Rasierklinge und zwingt ihm zu in Analverkehr. Seine dreimonatige Verkürzung wird daher verweigert. Er kam in eine Haftanstalt in Pittsburgh, Virginia und wird dort als sehr gefährlich eingestuft. In seiner Akte wurde vermerkt, Manson hat eindeutig homosexuelle und gewalttätige Neigungen. Er verstieß gegen weitere Verfahren und galt als Gefahr für sich und für andere. Am 22.09.1952 wurde er erneut verlegt, und zwar nach Chillicothe, Ohio. In der Akte wurde erneut vermerkt, dass er negative Handlungen gegenüber Autoritäten förderte. Er zeigt sich allerdings kooperativ und sehr, sehr arbeitswillig. Seine Aufgaben in dieser Haftanstalt sind unter anderem die Reparatur und Wartung der Anstaltsfahrzeuge. Er war bis zum 17. Lebensjahr Analphabet, lernte aber im Gefängnis tatsächlich lesen. Am 8. Mai 1954 wurde er wegen guter Führung entlassen. Was glaubst du, er ist jetzt frei, 19 Jahre alt. Was macht man jetzt so?
Also normalerweise bist du ja dann 19 und du hast dann die Schule abgeschlossen und dann geht es ja irgendwie so in Richtung Studieren, Berufsleben, Ausbildung, so einfach mal das Leben richtig starten.
Wir reden von Marilyn Manson, die den ganze Zeit sagen.
Ich weiß, wir reden von Charles Manson und deswegen sage ich, es geht weiter mit den Raubüberfällen und dem exzessiven Alkoholkonsum.
Der exzessive Alkoholkonsum war von seiner Mutter. Charles Manson an sich hat keinen exzessiven Alkoholkonsum betrieben.
Der hat das nicht irgendwie abgeschaut?
Nee, tatsächlich nicht. Er hat die Brutalität und die Raubüberfälle. Oh. Ich bin ja mit meiner Brille an das Ding gestoßen.
Ich hätte jetzt irgendwie wirklich gedacht, dass der halt auch diesen Alkoholkonsum irgendwie, weiß ich nicht, übernommen hat.
Nein, dazu kommen wir aber viel, viel später nochmal zurück. Ich erkläre dir, was er gemacht hat. Und zwar zieht der mittlerweile 19-Jährige erstmal zurück zu seiner Tante und zu seinem Onkel McMachen, da wo ich am Anfang erwähnt habe, wo er hingekommen ist. Das war auch eine der Bewährungsauflagen. Manson lernt dort die Kellnerin Rosalie Jean Willis kennen. Ja, im Januar 1955 heiraten sie. Um sich über Wasser zu halten, arbeitet Manson als Kellner oder Tankstellenwart oder Parkplatzwächter. Währenddessen soll er allerdings 6 Autodiebstähle begangen haben. Also da sind wir wieder mit den Diebstählen und den Überfällen. Ende Juli 1955 fuhr er mit seiner 17-jährigen Frau, die mittlerweile schwanger von ihm ist, nach Los Angeles. Mal wieder mit einem gestohlenen Auto. Im September wird er erneut wegen dem Verstoß Dicer Act festgenommen, also das, was ich eben erzählt habe, mit einem gestohlenen Auto über mehrere Staatsgrenzen zu fahren. Manson hat sich gegenüber dem Psychiater folgend geäußert. Was ich auch so, traurig ist das falsche Wort, aber ich finde, das spiegelt einfach wieder, wie seine letzten Jahre liefen. Ich habe so viel Zeit in Anstalten verbracht, dass ich nie richtig gelernt habe, was das richtige Leben da draußen eigentlich überhaupt ausmacht.
Also sprich, er war schon realitätsfern.
Ja, komplett.
Okay, das ist... Ich weiß, dass der Typ jetzt nicht so der Beste ist, aber das ist schon traurig.
Es ist, das ist, was ich meine, ich will auf keinen Fall gut reden, was er macht und was er noch
das
machen wird.
Nicht, aber es ist schon traurig, von einem Menschen
Fall.
Zu hören, ich weiß gar nicht, was das wahre Leben ist.
Ja, das finde ich auch total krass. Laut dem Gutachter galt Manson weiterhin als ein Sicherheitsrisiko, da die bisherigen Aufenthalte aber nichts bewirkt hatten, wurde eine Haftentlassung auf Bewährung empfohlen. Der Psychiater sagte daraufhin, möglicherweise fängt er sich durch die Bindung an die Ehefrau und die Aussicht auf die Vaterschaft. Manson wurde im November 1955 entlassen und wurde auf eine 5-jährige Bewährungszeit angeordnet. Also ihm wurde das angeordnet. Was allerdings nicht lange hielt. Denn am 14. März 1956 wird er erneut festgenommen, da Manson nicht zu einem Gerichtstermin erschienen ist. Im selben Monat kam sein erster Sohn zur Welt, Charles Manson Jr. Am 23. April 1956 wurde seine Bewährung widerrufen und er wurde zu einer Haftstrafe von 3 Jahren verurteilt. Diesmal im Terminal Island. Im ersten Jahr besuchte seine Frau ihn wirklich wöchentlich und Manson sagt über sie, sie ist die beste Ehefrau, die sich ein Mann nur wünschen kann. Sie ist der einzige Mensch, der mir in meinem Leben je etwas bedeutet hat. Und das finde ich auch irgendwo sehr, sehr süß und sehr, sehr nach einem Hoffnungsschimmer klingt das so ein bisschen, aber wie man merkt, es hält halt nicht so richtig.
Aber weiß denn so die, also, nee, Quatsch, ich frage mal was anderes. Hat Charles an seiner Frau Gewalt ausgeübt?
Nein, an seiner Frau nicht.
Okay, krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Über sie ist tatsächlich nicht so viel bekannt.
Wir kennen ja dieses Schema. Also wenn der eine gewalttätig ist, zum Beispiel bei Fritz Honka, der hat ja seine Gewalt an Frauen ausgelassen.
Ja.
Und also an einem sehr bestimmten Typ Frau. Mhm. Aber er hat die halt gegenüber Frauen ausgelassen.
Ja. Da kommen wir später zu, was seine Motive waren und seine Vorgehensweise. Aber tatsächlich ist nichts darüber zu finden, dass er brutal seiner Frau gegenüber war. Ungefähr im März 1957, also 2 Jahre nach der Ehe, erfuhr Manson von seiner Mutter, dass seine Frau einen anderen Mann kennengelernt hat. Am 10. April 1957, also knapp einen Monat später, unternimmt er einen Fluchtversuch. Daraufhin wird sein Bewährungsantrag bei der Anhörung am 22. April abgelehnt. Rosalie reicht die Scheidung ein, die knapp ein Jahr später rechtskräftig wurde. Und auch sie erhielt das alleinige Sorgerecht für Charles Manson Jr. Bevor ich dir noch mehr von Manson und seiner Inhaftierung erzähle, zeige ich dir das erste Bild für heute.
Oh, es kommt zum Bild. Ich bin gespannt.
Du musst bedenken. Es ist in Terminal Island. Es ist ein Mugshot, aber es ist natürlich ein Mugshot aus den 50er Jahren, das heißt, die Qualität ist nicht so besonders.
Okay, und das Bild ist auch noch schwarz-weiß dann.
Richtig.
Und da gab es ja noch keine Farben. Also da gab es keine Farben. Oder wie man das nennt.
Hm? Das kam, glaube ich, in den 60ern. Was ich auch sagen wollte, wenn ihr diese Bilder sehen möchtet, könnt ihr gerne auf unseren Instagram-Account gehen, don'tkillandtalk_podcast.
Ihr findet auch den Namen nochmal in der Podcast-Beschreibung oder besser gesagt in der Folgenbeschreibung.
Ich kann das jetzt nicht so gut überleiten, wie Ron heute die Überleitung macht, aber ich hoffe, es hat trotzdem gereicht. Hier ist so Charles Manson.
Okay. Also ich habe ja, die Bilder, die ich von ihm im Kopf habe, sind halt die schon späteren.
Ja, ich auch zuerst.
Hässlich ist er nicht.
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, das habe ich auch gedacht.
Also der hat die typische 50er-Jahre-Frisur mit den Haaren nach rechts gekämmt und dann da an der Seite diesen
Scheitel.
Ja, genau, an der Seite einen Scheitel. Der hat echt markante Augenbrauen, die dann aber immer dünner werden auf der rechten Seite. Und um das nett auszudrücken, um nicht zu sagen Elefantenohren.
Ja, okay. Ey, das war gemein. Ich finde ihn echt putzig. Ich kann nichts anderes sagen.
Ja, er sieht auch putzig aus, aber hat halt schon große Ohren. Eine große Nase und dünne Lippen. Und ein Bart am Unterkinn, aber wie so ein Fleck.
Aber ich muss sagen,
aber er hat wirklich ein...
Er hat was Nettes.
Ja, er hat ein schön geformtes Gesicht.
Ja.
Also, wie gesagt, er sieht halt schon nett aus und hässlich ist er nicht.
Ich finde auch, er hat was Nettes.
Ich glaube, Zu nett möchte ich jetzt auch nicht sein. Nein. Ich lass dich mal weiterreden.
Während Mansons Inhaftierung wollte in eine kleine Arbeitsgruppe eingesetzt werden. Dazu begründete er, dass er in größeren Gruppen eher dazu neigt, sich daneben zu benehmen und herumzualbern. Er wird weiterhin als launenhaft beschrieben, als unberechenbar, und er hat eine sehr schwankende Arbeitsmoral. Also die er am Anfang hatte mit den Maschinen oder Fahrzeugen zusammenbauen, das hat er einfach nicht mehr. Bei ihm ist das so ein bisschen schwankend, mal hat er Bock, mal hat er nicht. Er spielt Basketball, boxte und hatte homosexuelle Kontakte. Was ich auch interessant finde in Verbindung mit seiner Ehefrau. Also natürlich sind jetzt geschieden, aber in der Verbindung. Außerdem soll Manson sich bei Insassen über Zuhälterei und Kontrollausübung informiert haben. Am 30. September 1958 wurde er entlassen und bekam 5 Jahre auf Bewährung. Zu dem Zeitpunkt war Manson 24 Jahre alt. Nach seiner Entlassung zog er zu einem Zuhälter, der allerdings vom FBI observiert wurde, was sie zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten. Er selbst soll ab November 1958 als Zuhälter eines 16-jährigen Mädchens beteiligt gewesen sein. Allerdings führte es am 1. Januar 1959 zu einer Anzeige, die der Vater erstattete. Der Bewährungshelfer fragte ihn daraufhin, ob das stimmte. Manson lehnte diese Vorwürfe aber einfach ab. Am 1. Mai 1959 wurde Manson allerdings erneut verhaftet, nachdem er einen Check aus dem Briefkasten stahl, ihn fälschte und danach versuchte, ihn im Supermarkt einzulösen. Er wurde festgenommen und während der Vernehmung aß er den Check, um Beweismittel zu vernichten. Möchtest du raten, in welcher Höhe der Check war?
Naja, also, dass man einen Check dann klaut aus dem Briefkasten, den im Supermarkt dann einlösen möchte, sprich, wir sprechen von einer nicht allzu kleinen Summe. Aber $1,000 waren ja in den 50er, 60er Jahren total viel Geld. Mhm. Deswegen würde ich mal so sagen, 2.000, 3.000.
Der Check, warum Manson später verhaftet wurde, betrug die Summe $37,50.
Was? Für nicht mal $40.
Ist er ins Gefängnis gegangen, ja.
Ah ja, okay. Ich habe das Leben falsch anscheinend durchgespielt. Oder ich habe das Leben nicht verstanden. Für unter $40 geht man halt ins Gefängnis.
Trotz des mangelnden Beweisstücks wurde Manson am 28. September angeklagt wegen Postdiebstahl und Checkfälschung. Während der Verhandlungen behauptete eine 19-jährige Frau von Manson schwanger zu sein und ihn heiraten zu wollen, wenn er freigelassen würde. Später stellte sich allerdings heraus, dass es eine Prostituierte namens Candy Stevens war, die für Manson arbeitete. Das Gericht verurteilte ihn zu einer 10-jährigen Haftstrafe. Im November 1959 heiratete er allerdings die Prostituierte Stevens und bekam seinen zweiten Sohn Charles Luther Manson mit ihr. Die beiden sind davon ausgegangen, oder es wurde generell vermutet, dass die Ehe gegen eine Aussage helfen sollte. Manson floh erneut, wurde allerdings wieder gefasst und bekam eine längere Haftstrafe. Am 1. Juni 1960 wurde er in Texas aufgegriffen. Das, was ich gerade erzählt habe, und zurückgeführt. Am 23. Juni 1960 wurden seine Bewährungsauflagen widerrufen. Der Richter kommentierte daraufhin, wenn es je einen Mann gegeben hat, der keinerlei Eignung für eine Bewährung an den Tag gelegt hat, dann dieser Mann. Manson legte Berufung ein und wurde im Juli 1961 in das McNeil Island Staatsgefängnis in Washington gebracht, um seine 10-jährige Haftstrafe weiterhin abzusetzen. Während der Haft beschäftigte er sich intensiv mit der Scientology-Lehre. Ja, du ziehst die Augenbrauen hoch, das ist, finde ich, auch schwierig. Er freundete sich außerdem mit Alvin Karpis an, welcher Mitglied der Mabarka-Bande war und Manson Gitarre beibrachte. Er war ein großer Fan der Beatles und während seiner Haft komponierte er zwischen 80 und 90 Liedern in 5 Monaten. in der Hoffnung, diese nach der Haft verkaufen und veröffentlichen zu können. Im Juni 1966 wurde er erneut auf Terminal Island verlegt. Das ist wieder, was ich so krass finde. Er wird so oft verlegt, er ist gerade irgendwo angekommen und wird weitergegeben und weitergegeben und weitergegeben. Natürlich auch, weil er oft versucht auszubrechen, aber er wird ja teilweise genau in die Gefängnisse zurückgebracht, in denen er versucht hat auszubrechen. Am 21. März 1967 soll Manson wirklich darum gebeten haben, bleiben zu dürfen. Außerhalb käme er einfach nicht zurecht und er würde ja eh bald wieder dort landen. Der mittlerweile 32-jährige Manson lebte bis jetzt 17 Jahre im Gefängnis. Das heißt, er lebte wirklich mehr im Gefängnis als wirklich in Freiheit, nenne ich es jetzt mal. Nach der Haft ging Manson nach Berkeley, wo er seinen Lebensunterhalt als Straßenmusiker und Bettler verdiente. Teils hatte er auch Auftritte in kleinen Clubs, aber das hat wirklich gerade so gereicht. Er lernte die 23-jährige Mary Brunner kennen. Sie hat an der University of Wisconsin ihr Geschichtsstudium abgeschlossen und arbeitete an der University of California als Bibliothekshelfin. Manson zog bei ihr ein, was quasi so als die Geburtsstunde der Manson Family zählt. Das war quasi seine erste Anhängerin. Kurz darauf lernte er Lynette Fromm kennen, die auch Squeaky genannt wird. Also fast jeder in der Family hat einen Spitznamen.
Und warum wird sie Squeaky genannt?
Das kann ich dir nicht genau sagen. Jeder in dieser Familie hat einen Spitznamen, außer Manson. Der heißt einfach Manson. Aber jeder hat einen Spitznamen. Ich werde aber nur die Nachnamen von den Leuten vorlesen, weil die wirklich schlimme Sachen machen und ich möchte da einfach keinen Spitznamen oder so erwenden.
Ja.
Sie schloss sich 1967 der Family an. Während dem Summer of Love lebten sie in Hay Asbury, ein Hauptzentrum der Hippie-Bewegung, mit einer ehemaligen Nonne und zwei weiteren ehemaligen Häftlingen von Manson praktizierten sie ihre, wie sie es nannten, freie Liebe. Sie musizierten, bekamen Essen von der Aktivistengruppe The Diggers und nahm besonders gerne LSD. Also daher, um auf deine Frage zurückzukommen, er hat nicht wirklich viel Alkohol getrunken. Er war lieber
eher drogenabhängig, oder?
Ja,
genauer gesagt LSD. LSD.
Also LSD war wirklich das komplette Lieblingszeug von denen. Während einer dieser Trips auf LSD auf einem Konzert war Charles Manson komplett davon überzeugt, er sei Jesus Christus. Am Ende 1967 bereiste die Gruppe die kalifornische Küste. Es wird vermutet, dass Brunner zu dem Zeitpunkt von ihm schwanger war. Im September kamen zwei neue Mitglieder dazu. Patricia Krenwinkel, zu dem Zeitpunkt 18 Jahre alt, und Bruce David, 25 Jahre alt. Im Oktober kauften sie sich einen alten Schulbus und lackierten ihn schwarz und nahmen es quasi so als neues Reisemittel der Manson-Familie. Währenddessen sammelten sie neue Anhänger auf. In San Francisco war das einmal Susan Atkins, 19 Jahre alt, und Ella Jo Bailey. In San Jose sammelten sie Ruth Ann Morehouse auf, die zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt war. Ihr Vater fand die Familie und wollte unbedingt, dass seine Tochter zurückkommt. Was glaubst du, hat Manson gemacht, um den Vater zu überreden?
Um den Vater zu überreden, dass seine 14-jährige Tochter mitkommt?
Ja.
Gesagt, ich sorge für die oder irgendwie sowas?
Er bot ihm LSD an, beide nahmen LSD und auf dem Trip überzeugte er den Vater, dass sie bleiben darf.
Ah. Okay.
Im November, ja, fast Dezember 1967 bezogen die Family-Mitglieder und Manson ein Haus in Tobanya Canyon, was in L.A. ist. Dort gab es sehr, sehr viele Partys und Trips und alles drum und dran. Zu Mansons Philosophie zählt eine rassistische Denkweise. Das sind nämlich auch so ein bisschen die Motive. Für ihn dürfen nämlich nur weiße Menschen in seine Family rein. Was ich auch sehr, sehr interessant fand, ein Hauptteil, wirklich ein riesengroßer Teil seiner Family, so wie er sie nennt, waren Frauen. Über Frauen sagt er allerdings, dass sie keine Seele haben und sie seien die Dienerinnen des Mannes. Der Andrang, um in diese Familie zu kommen, war trotz dieser Sachen so groß, dass Manson teilweise ausloste, wer in die Gruppe dürfte und wer nicht. Möchtest du ein paar Regeln hören, die es da gab?
Oh ja, bitte. Das würde ich jetzt echt mal hören.
Ich verzichte auf das Wort, wie Manson es beschrieben hat, aber die Musik von dunkelhäutigen Menschen zu hören war verboten. Das heißt zum Beispiel, Jimi Hendrix dürften diese Menschen nicht hören. Das Tragen einer Brille war verboten, was bedeutet, dass ich jetzt gerade raus aus der Gruppe wäre. Und du größtenteils auch?
Ja.
Außerdem war der Verzehr von Fleisch verboten. Was bedeutet, ich wäre jetzt wieder drin, aber...
Ich wäre raus?
Ja. Neue Mitglieder fing er so ein bisschen mit Drogen, hauptsächlich LSD und Gruppensex. Manson richtete sich so ein bisschen an eine Prophezeiung, die er irgendwann aufgeschnappt hat. Und zwar war er der Meinung, dass 1969 alle schwarze Amerikaner rebellieren würden und die reichen Weißen töten würden. Es würde zu einem Rassenkrieg führen und den könnte man nur überleben, wenn man in dieser Family sei. Manson hat diese ganzen Verschwörungstheorien in der Bibel gesehen und tatsächlich auch in Songs von den Beatles. Da wir gerade bei Musik sind, im Jahr 1968 lernt Manson das Mitglied einer Band Dennis Wilson kennen. Und zwar spielt er bei den Beach Boys. Dennis nimmt zwei Anhalterinnen mit, die auch zum Teil der Manson Family gehören und so kommen die ein bisschen ins Gespräch. Manson wird einem Produzenten vorgestellt und zwar Terry Melcher. Den kannst du dir merken, der wird so wichtig für alles, was jetzt passieren wird.
Terry Melcher?
Richtig. Im Jahr 1969 schaffte Manson es mit einem Lied, und zwar Case to Exist, auf das Album der Beach Boys. Allerdings wurde das so ein bisschen abgeändert, was ihn total rasend machte und überhaupt nicht zufrieden war. Allerdings bekam er Geld und ein BSA-Motorrad als Entschädigung. Außerdem nutzte er 1969 mit der Family Wilsons Geld und dessen Besitz und sie wohnten bei ihm. Der Wert, der während der Zeit aufkam, liegt bei ungefähr $100.000. Er zog aus seiner Villa aus, also Dennis Wilson, weil es einfach viel zu viel für ihn wurde, der ganze Andrang mit der Familie. Allerdings forderte Manson einige Jahre später noch viel mehr Geld, obwohl er seine Villa, fast seinen ganzen Besitz und super viel Geld von ihm hatte. Er forderte immer, immer mehr und drohte sogar mit der Entführung von Wilsons Sohn Scott. Bevor wir weitermachen, zeige ich dir einmal die Villa, in der die gewohnt haben. Es ist ein Bild von Google Maps. Es ist auch wieder nicht die schärfste Qualität, aber ich hoffe, du verzeihst mir. Das ist, wo die Manson Family gewohnt hat, einige Zeit.
So klein.
So klein.
Ja, ja. Also, ich fange mal ganz einfach an. Und zwar, wenn ich mich nicht irre, ist das Anwesen, sprich die Villa, im spanischen Baustil. Mhm. Sprich, die Wände sind weiß, das Dach ist rot. Das Grundstück ist fett, da ist ein wild geformter Pool. Ja, wild geformter Pool, ja doch. Eine Garage, noch eine Garage, eine Doppelgarage, ein Schuppen, eine Markise. Also eigentlich ist da echt viel Beton.
Aber und es ist ein echt geiles Haus.
Es, ja, weiß nicht, ich finde irgendwie so spanische, also diesen spanischen Baustil finde ich einfach irgendwie nicht schön.
Ron, die haben sich die Villa einfach unter den Nagel gerissen und haben gesagt, wir wohnen jetzt hier dafür, dass du gratis in Anführungszeichen Villa
ja,
kriegst.
Ja, das ist schon
Hammer.
Krass. Also, ja, ich meine, ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Zaun wie ein Zebra aussieht.
Wie ein Zebra?
Ja.
Also ich habe das Bild jetzt nicht vor mir, aber ich glaube nicht, dass es aussieht wie ein Zebra.
Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das Grundstück ist fett. Das Haus ist obviously enorm.
Mhm.
Ja, aber es ist halt auch jetzt so ein bisschen ein Gruselhaus. Also nicht nur ein bisschen, es ist ein Gruselhaus.
Ron kann man einfach keine Bilder zeigen. Da Dennis Wilson und Terry Melcher das momentan einfach alles zu viel wird, tauchen sie einige Zeit unter, um sich vor der Manson Family zu verstecken. Bis zu seinem Tod schrieb Manson weiterhin Lieder, aber laut Wilson in einem zu einem späteren Interview hatte er kein Talent. Die psychische und physische Gewalt unterhalb und auch außerhalb der Familie nahm immer weiter zu. Teils gegenüber wurden auch weibliche Mitglieder einfach geprügelt. Am 1. Juni verletzte Manson einen dunkelhäutigen Drogendealer durch einen Bauchschuss. Der überlebte aber gerade so. Kommen wir nun zum ersten Mord, den die Manson Family begangen hat. Der Grund dafür waren andauernde finanzielle Differenzen. Natürlich das Thema Drogen. Der Musiklehrer Gary Hinman beherbergte die Familie zuvor. Brunner, Beausoleil, jemand, der noch dazu kam, und Atkins sollten gewaltsam das Geld eintreiben. Da sie das aber nicht schafften, kam irgendwann Manson und Davis dazu. Manson schlug oder schnitt, das kann im Nachhinein nicht mehr rekonstruiert werden, Hinman ein Ohr ab, Beausoleil erstach ihn und mit seinem Blut, kurze Triggerwarnung, das wird auch noch in mehreren Fällen vorkommen, mit seinem Blut wurde das Wort oder die Wörter Political Piggy an die Wand geschrieben. Beausoleil wurde kurze Zeit später mit blutiger Kleidung im Wagen des Opfers gefunden. Man fand ihn, während er geschlafen hat. Beausoleil gerät wegen Mordverdacht in U-Haft. Ich habe mich mit einem Fall ein bisschen genauer befasst, weil das auch der Fall ist, den ich mit der Manson Family am ehesten in Verbindung bringe. Hast du schon mal was von den Tate-Morden gehört?
Nee, keine Ahnung, wer das ist oder was.
Die Schauspielerin Sharon Tate.
Sharon Tate sagt mir was.
Sharon Tate war eine junge Schauspielerin und zu dem Zeitpunkt, als sie ermordet wurde, war sie hochschwanger. Deswegen, ich kann in diesem Fall eigentlich nur Triggerwarnung aussprechen, aber ich möchte nochmal für die nächsten folgenden Minuten eine Triggerwarnung dafür aussprechen, was jetzt passieren wird. Charles Watson, Atkins und Krenwinkle, genauso wie Kasabian, sollten zum Haus von Melcher, also der Produzent, von dem ich die eben beschrieben habe, gehen. Allerdings wohnte dieser gar nicht mehr da, sondern Sharon Tate mit ihrem Ehemann. In der Nacht vom 8. auf den 9. August 1969 wurden Sharon Tate, ihr Mann Roman sowie drei weitere Freunde von ihnen ermordet. Obwohl sie eigentlich auf der Suche nach jemand anderem waren. Einige wurden ermordet durch Schüsse, andere durch Messerstiche. Atkins schrieb mit Tates Blut Pig an die Haustür. Einen Tag später starben zwei weitere Menschen. Leno LaBianca, er war ein italienischer Supermarktbesitzer, und seine Frau Rosemary LaBianca. Sie besaß eine Edelboutique. Beide wurden in ihrer Villa ermordet. Manson fesselte die Opfer, verließ den Tatort aber, bevor die beiden starben. Watson, Krenwinkle und Van Houten ermordeten sie. Es wurde wieder an die Wände geschrieben, und zwar mit dem Blut der Opfer. Death to Pig, Rice und Helter Shelter. In dem Bauch von ihm, also von Leno LaBianca, war das Wort War geritzt, also Krieg auf Englisch. Außerdem steckte ein Trangiermesser in seinem Bauch. Die beiden Morde von Tate und LaBianca wurden zuerst nicht in Verbindung gebracht und total separat behandelt. Was ich auch schon schwierig finde, sind mehrere Morde in einem Haus und beide Male wurde mit Blut an die Wand geschrieben, aber es wurde nicht in Verbindung gebracht. Am 16.08.1969 wurden viele dieser Mitglieder der Manson Family festgenommen. Auf der Span Movie Ranch sollen sie Autos gestohlen haben. Manson vermutete, dass ein Stuntman, nämlich Donald Shear, auch genannt Shorty, sie verraten haben soll. Dieser verschwand 1969 spurlos. Und später, im Jahr 1977, soll Gorgon, ein Mitglied der Manson Family, im Rahmen einer Resozialisierung ihnen das Grab von Shorty gezeigt haben. Also auch die waren für seinen Mord verantwortlich. Kommen wir nun zu den Motiven. Tatsächlich gibt es keine genauen für die Tate und die LaBianca-Morde. Der Staatsanwalt Vincent Bugliosi war der Meinung, Manson wollte diesen prophezeiten Rassenkrieg auslösen, zu dem es allerdings nie kam. Die Geldbörse wurde nämlich, also die Geldbörse von Rosemary LaBianca, wurde in einer eher nicht so guten Wohngegend gefunden und es sollte eher darauf schließen, dass dieser Aufstand langsam losgehen würde. Die zweite, obwohl es gibt drei Theorien. Die zweite Theorie ist, dass es Nachahmungstaten sein sollten, um Beausoleil ein bisschen zu entlasten. Und die dritte Theorie war, dass das Ziel eigentlich Terry Melcher war, der ehemalige Produzent, an dem Manson sich rächen wollte. Wie schon erwähnt, wurden einige Mitglieder der Manson Family wegen Autodiebstahl am 16.08.1969 festgenommen. Und was ich, witzig nicht, aber das ist das Geburtsdatum von meinem Onkel. Der 16.08.1969. Ich musste kurz lachen, als ich das gelesen habe. Sie mussten allerdings später wegen eines falsch datierten Haftbefehls freigelassen werden. In der Zeit verschwand auch Shorty. Am 12. Oktober gab es allerdings eine neue Festnahme. Die Family zündete eine neue Straßenmaschine im Wert von $30.000 an. Deine Augen werden sehr groß.
Ja, die Sekte hat's faustig hinter den Ohren.
Ja. Laut Zeugenaussagen von Atkins Mitgefangenen wurde allerdings erst die Mordserie aufgeklärt. Die Manson Family wurde nämlich erst gar nicht in Verbindung mit diesen Morden gebracht. Atkins soll nämlich von den Tate-Morden geprahlt haben. Kommen wir nun zum Prozess. Und zwar beginnt der am 24. Juli 1970. Der Prozess gegen die Manson Family und Charles Manson. Vincent Bugliosi vertrat die Angeklagte Linda Kasabian. Sie sagte als Kronzeugin aus. Der Prozess ging 255 Tage isoliert in Ambassador Hotel. Es gab ein sehr, 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 sehr starkes Medieninteresse und der gesamte Prozess wird als sehr turbulent beschrieben. Weibliche Mitangeklagte trugen bizarre Selbstbezichtigungen. Sie beteuerten die Unschuld von Manson, also von ihrem Anführer. Während dieses Prozesses malten sie sich Zeichen auf die Stirn. Erst war es ein X, dann malte sich Manson ein Hakenkreuz auf die Stirn. Die Anhänger blieben bei dem X. Bevor wir zur Verurteilung gehen und zur Strafe, zeige ich dir erstmal ein paar der Mitglieder und dann ein Foto von, oder mehrere Fotos von Charles Manson. Das sind ein paar der Mitglieder.
Heiliger Bimbam.
Ja.
Also wer mir sofort ins Auge fällt, ist John Philip Hart. Weil der ein komisches Bild hat.
Der ist tot. Also es ist nicht alles über jedes Mitglied herauszufinden. Das wäre auch viel zu lang, wenn ich dir jeden Einzelnen vorgestellt hätte.
Aber warum sehen denn seine Augen so bekifft aus?
René ist tot.
Das ist das Bild von der Leiche da?
Soweit ich weiß, ja. Soweit ich lesen konnte, auf jeden Fall.
Ah ja. Der hatte schon irgendwie so ein Muster.
Welches Muster?
Die sehen nicht gleich aus, das meine ich nicht, aber die Ausstrahlung von denen auf den Bildern ist gleich. Das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber schräg drauf, komisch, ein bisschen verklatscht, leicht hippie-mäßig oder so Hippie-Ansätze.
Ja, es waren alle Hippies. Also sie haben sich am Anfang alle als Hippies bezeichnet.
Und auch wenn es so nette Blicke vielleicht von dem einen oder anderen gibt, eine aggressive Ausstrahlung. Eine so ein bisschen so eine angsteinflößende.
Siehst du oben links mit dem Spitznamen Sexy Sadie?
Ja.
Das ist Atkins. Unten ist Charles Manson und darunter ist Watson. Also du eigentlich. Sehr viele, die du drauf siehst, habe ich auch gerade beschrieben. Das sind die Morde begangen haben. Auch zum Beispiel Cran Winkle rechts in der Mitte.
Mhm. Weiß ich nicht. Mir läuft es irgendwie so kalt den Rücken runter gerade.
Verstehe ich. Dann kannst du einmal ein Bild weiter wischen und da siehst du Manson.
Hippie.
Einem seiner Prozesse.
Sieht aus wie... Der hat eine Jesus-Frisur.
Er hat ja auch einmal bei einem Trip gedacht, er sei Jesus Christus.
Vielleicht denkt er auch noch immer, dass, also da auf dem Bild, dass er Jesus Christus sei. Aber ja, ich meine, er trägt diesen typischen Gefängnis-Overall.
Ja.
Eine riesengroße Kette ist zwischen seinen Händen, also weil er ja festgekettet ist. Die Hände sind auch in der Hosentasche.
Ja.
Rechts ist sein Anwalt, hinter ihm, also links ist ein Polizist und hinter ihm sind zwei weitere Beamte.
Ja.
Aber der sieht irgendwie echt...
Der sieht lässig aus.
Ja, Gelassenheit. Total, total irgendwie so... Ja, ich bin halt jetzt auf dem Weg zum Gericht, ne, aber...
Gucken wir mal, wie wird.
Ja, gucken wir mal, wie wird, ja. Aber eigentlich wissen wir, wie es wird, ne?
Ja. Dann, jetzt siehst du drei Bilder hintereinander, jetzt kannst du noch einmal zur Seite wischen und Manson mit dem Kreuz auf der Stirn sehen.
Ja, da ist zuerst das X, also der hat einen Schnäuzer, einen generellen Bart, einen komischen Bartwuchs, weil irgendwie, es kommt das Kinn und dann kommt so eine leere Stelle zwischen Kinn und Kotelette.
Kotletten. Ja. Kotletten.
Noch immer die Hippie-Frisur, noch immer die braunen Augen, noch immer die markanten Augenbrauen.
Aber ich finde, er wirkt total lässig.
Er wirkt aber mittlerweile ekelhaft. Also irgendwie finde ich ihn unangenehm anzuschauen.
Echt?
Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich den anschaue. Und dann noch dieses Kreuz.
Ja.
Oder das X.
Das X, es wird ja später...
zum Hakenkreuz.
Zum Hakenkreuz.
Kann ich bitte weitermachen? Das ist echt.
Ja, du kannst mir mein iPad wiedergeben. Das nächste Foto kriegst du kurz vor Ende. Jetzt musst du dich noch ein bisschen mit den Bildern jetzt wieder gedulden. Am 29. März 1971 werden die Mitglieder zu siebenfachen Mord verurteilt. Was denkst du, was sie für eine Strafe kriegen?
Lebenslang?
Sie kriegen die Todesstrafe in der Gaskammer. Der Vorsitzende Richter Charles Older bestätigte das am 19. April 1971. Auch im April 1971 wird Manson in die Todeszelle nach San Quentin gebracht. Ein Jahr später wird die Todesstrafe in Kalifornien für verfassungswidrig erklärt und die Todesstrafe, die alle kriegen sollten, wird in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt. Manson wird mal wieder mehrfach verlegt und auch wirklich oft angegriffen und teils schwer verletzt. Zum Beispiel wird er einmal mit einer Nitroverdünnung überschüttet und angezündet. Da erleidet er sehr, sehr, sehr starke Verbrennungen. Am 11. April 2012 wird sein zwölfter Bewährungsgesuch abgelehnt. Das heißt, Möglichkeit auf Bewährung.
2012 war Charles Manson noch am Leben?
Ja. Ich kann dir gleich noch mehr sagen.
Oi.
Am 7. November 2014 bekam er allerdings die Erlaubnis erteilt, die 26-jährige Afton Elaine Burton zu heiraten. Allerdings ließ er die Erlaubnis im Februar 2015 fallen. Manson war nämlich der Meinung, dass nach seinem Tod seine Frau den Leichnam verkaufen und ausstellen wolle, um an Geld zu kommen. 2 Jahre später, am 19.11., stirbt Charles Manson im Alter von 83 Jahren an den Folgen von Darmkrebs in Bakersfield, Kalifornien. Er wird bis heute als das pure Böse beschrieben und viele der Mitglieder leben zum Teil noch, aber auch alle in Haft. Das war die sehr gefängnis- und hafthaltige Geschichte von Charles Manson.
Oy vey. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos und verstört von den ganzen Wandmalereien und dem eingeritzten ja. Wort im Bauch. Eine ziemlich abgefuckte Sekte.
Ja.
Der Typ war hardcore rechts.
Das ist auch, was ich so, so schlimm finde. Einfach diese Prophezeiung, die er auf seinen LSD-Trips hatte und einfach Menschen mit da reingerissen hat, wie Sharon Tate oder alle Opfer. Und das wirklich gestachelt hat, einen Rassenkrieg auszulösen und wirklich dieser pure Hass People of Color Menschen gegenüber. Ich habe da haben Ron und ich gerade drüber überlegt, ob man schwarze Menschen oder dunkelhäutige Menschen in diesem Podcast mit aufnimmt. Und ich sage euch, Manson hat so, so andere Worte für diese Menschen beschrieben, die wir in diesem Podcast nicht verwenden wollen. Und ich finde es so schlimm, dass er einfach Menschen genommen hat, die gar nichts, die wirklich nichts gemacht haben, die auch einfach nicht mal von dieser Prophezeiung wussten und er ist hingegangen und hat diese Menschen einfach dafür verurteilt und im Namen von ihnen gemordet. Wegen einer Prophezeiung, die er auf einem LSD-Trip hatte. Natürlich war das auch nur einer der Theorien. Es gibt ja noch 2, 3 weitere Theorien, warum er die ganzen Morde begangen hat. Aber ich finde das trotzdem so, so schlimm.
Der Typ war halt einfach nicht, ein Arschloch ist einfach zu nett.
Ja.
Man darf sowas nicht sagen und Aberglaube und keine Ahnung was, aber ich gönn's ihm, dass er tot ist. Es ist wirklich, also ich verstehe, wieso man sagt, das pure Böse. Er war nun mal das pure Böse.
Also ich will ihn in keinster Weise in Schutz nehmen, weil ich finde, dass ein Mensch, der so etwas getan hat, nicht verdient hat. Aber ich finde es auch super, super schwer, wie er einfach aufgewachsen ist mit... Er hat nie Liebe erfahren. Seine Mutter war wirklich erst groß geworden und sie war schon im Gefängnis. Und er wurde einfach von da nach da gereicht. Dann ist er wirklich 3 Tage zu seiner Mutter gereist und die steht dann und sagt, oh ne, Dick will ja, ich eigentlich natürlich. Gar nicht.
Also ich meine, ich hatte auch so Momente, besonders am Anfang, ja. wo ich fast eingeknickt bin. Also diese Ferne zu seiner Mutter,
ja.
die nicht existierende Beziehung, die Aussage, ey, ich bin total realitätsfern, ich weiß ja. gar nicht, was im echten Leben passiert ist, ich kann, oder überhaupt passiert, ich kann da draußen nicht existieren. Ich existiere lieber im Gefängnis, weil da weiß ich, wie ich zu leben habe.
Ja.
Aber es war halt trotzdem ein kleiner
Zum Schluss zeige ich dir jetzt auch ein Bild von Manson, was, glaube ich, die meisten in Verbindung mit ihm bringen.
Also er widert mich wirklich an.
Ja, dann warte, bis ich dir jetzt das letzte Bild zeige.
Der macht mich gerade richtig aggro, ey.
Ja, dann habe ich hier das letzte Bild für dich. Ich glaube nicht, dass es das besser macht.
Ja, Junge, ey, ganz ehrlich.
Er hat was sehr Verrücktes.
Der Typ hat nicht nur... Also ein Knacks in der Birne ist viel zu nett.
Ron hat gerade dieses iPad einfach weggedreht.
Also... Auf dem Bild sind noch immer die markanten Augenbrauen. Da sind noch immer diese Elefantenohren. Jetzt sage ich das. Der Typ macht mich, der macht mich richtig aggro. Der hat eine Glatze, einen Vollbart, hat noch immer diesen Overall an.
Ja gut, Ron, der sitzt im Gefängnis, ne? Ja, der jetzt
ein weißes T-Shirt, schaut raus, weißt du, und dann reißt er die Augen auf, streckt die Zunge raus und zwischen den Augenbrauen hat er ein Hakenkreuz.
Ja.
Nee, also...
Du kannst das iPad auch ausmachen, wenn es dich zu nervös macht.
Der ist wirklich psychisch krank, der Typ. Der ist einfach psychisch krank gewesen. Ja. Geh aus. Mach.
Das iPad ist raus.
Das iPad ist verhext jetzt. Nee, das war ein widerlicher Typ. Ich verstehe, wieso man sagt, dass der das pure Böse ist. Also ich meine, das Ziel zu haben, einen Rassenkrieg auszulösen, das ist ja solch eine Utopie. Der Typ war krank.
Das hast du sehr, sehr nett umschrieben. Ja, der Mann war krank.
Ja, ich glaube, sonst müssten wir jetzt echt viele...
Viel rausschneiden.
Hier. Ja, sehr viel schneiden. Ich werde heute nicht schlafen, ich sag's dir. Aber nicht mal, weil ich Schiss habe, sondern weil ich...
Weil du sauer bist.
Ja, mega abgefuckt bin. Jetzt habe ich's gesagt.
Sehr gut, Ron. Lass deine Emotionen raus.
Kleiner Hosenscheißer, ey.
Das war's auf jeden Fall mit dem Manson-Fall und mit der Manson-Family. Ihr könnt euch die Bilder, wie gesagt, sehr, sehr gerne auf unserem Insta-Kanal angucken. Don't Kill and Talk-Podcast. Ron nickt gerade richtig stolz, dass ich diese Überleitung gemacht habe. Ich hoffe natürlich, ihr regt euch nicht so oft wie Ron. Ansonsten lasst es uns gerne wissen, wenn ihr euch aufregt. Oder wie ihr die Folge fandet. Und ich würde sagen, nächstes Mal stellt Ron vor. Und dann können wir ja gucken, ob wir uns alle zusammen aufregen und was Ron für einen Fall mitgebracht hat.
Der Fall wird spannend.
Weißt du überhaupt schon, welchen du nimmst?
Ja.
Wow.
So viel kann ich verraten.
Na, dann sind wir gespannt.
So, mal wieder eine tolle Folge. Um genauer zu sein, war es die 11.
Wow.
Ja. Wir sehen uns dann.
Wir sehen uns.
Nächsten Sonntag. In zwei Wochen am Sonntag sehen wir uns wieder.
Richtig.
Also.
Bis dahin.
Goodbye.
Tschüss.
Tschüss.